Danke. Ich hatte gehofft, dass ich sie so voll Äpfel vollstopfe, dass sie mal keine Schokolade essen. Genau. Ich habe von einem Ehepaar gehört, beide im medizinischen Dienst tätig, im selben Krankenhaus. Sie ist Krankenschwester und er ist Rettungsassistent. Das ist eine Spezialklinik, die besonders für Schlaganfallpatienten also sich um die kümmert und die behandelt. Und eines Abends sitzen sie zu Hause vor dem Fernseher und sie merkt, dass ihre rechte Gesichtshälfte anfängt zu kribbeln und irgendwas auch mit der linken Seite nicht stimmt im Arm. Und da sie halt vom Fach sind, erkennen sie sofort, man hier tut sich was, was nicht in die richtige Richtung geht. Ich weiß nicht genau, wie schnell, ich glaube mindestens innerhalb der nächsten 2 Stunden nach dem Schlaganfall muss man zum Arzt. Unsere medizinischen Leute hier im Saal, helft mir mal. Kirsten, wie schnell muss man da sein? Oder, also der erste, auf jeden Fall muss man sehr zügig zum Arzt. Man sagt auch, Schlaganfallpatienten sind Rettungs- und Notarztpatienten, also immer gleich die 112 anrufen, wenn ihr so eine Situation habt. Jedenfalls, die Klinik, es war schon sehr spät am Abend, die Klinik ist nur ungefähr 10 Kilometer entfernt gewesen. Und so war die Frage jetzt, die 112 anrufen oder selber fahren, weil sie es ja gerade entdeckt haben. Und da die Straßen frei waren, hat er sich dann entschlossen, ich fahre meine Frau zur Klinik. Fährt los und naja, im Innerortsbereich 50 km/h, die nächste Frage, es war zwar alles frei, halte ich mich an die 50 oder halte ich mich nicht an die 50? Hat sich entschieden, er fährt zu schnell. Nähert sich einer roten Ampel. Die nächste Frage, was mache ich? Es ist wirklich alles frei. Halte ich an und warte, bis grün wird, oder halte ich kurz an, gucke, ob frei ist und fahre weiter, trotz rotem Licht. Ungefähr 1,5 Kilometer, bevor er mit seiner Frau an der Klinik ankommt, hat er sich entschieden, dass er weiterfährt. Er fährt über die rote Ampel, ist hinter ihm ein Blaulicht. Was mache ich? Anhalten oder den letzten Kilometer noch fahren mit meiner Frau? Er entscheidet sich zu fahren. Fährt also weiter, hält direkt vor dem Krankenhaus, öffnet die Tür, um auszusteigen. Der Polizist steigt auch aus und fordert ihn auf, die Hände aufs Dach zu legen. Was macht er? Hört er auf den Polizisten oder nimmt er seine Frau und bringt sie in die Klinik? Und er entscheidet sich, dass er einfach auf die andere Seite geht, die Tür aufmacht, seine Frau rausträgt, den Polizisten zur Seite schubst und mit seiner Frau in die Klinik geht. Das hat ihn dann eingebracht, also seine Frau war rechtzeitig da. Aber mehrere Anzeigen wegen zu schnell fahren, 2x rote Ampel überfahren, Widerstand gegen die Staatsgewalt und der TÜV abgelaufen. Also diese ganze Nummer. Je nachdem, wo du gerade stehst so in deinem Leben, triffst du Entscheidungen. Wir treffen immer Entscheidungen aufgrund unterschiedlicher Werte und Überzeugungen, die wir haben und wie wir auch Situationen bewerten. Und das ist auch im Glauben so. Und ich möchte euch heute etwas Anteil haben lassen, was ich auf schon unterschiedlichste Art und Weise gelesen und gehört habe, aber nochmal ganz spannend von jemand zusammengefasst mir angehört habe. Das ist Timothy Jennings. Das ist auch ein Verkündiger aus den USA, der besonders im Bereich Psychologie auch aktiv ist und auch Entwicklungspsychologie. Und fand das so spannend, dass ich dachte, da möchte ich euch gerne dran Anteil haben lassen, weil es für mich 2 Dinge besonders erklärt hat, was ich euch gleich vorstellen möchte. Also er spricht davon, es gibt verschiedene Entwicklungsstufen, auch im Glauben. Und das eine, was es für mich erklärt hat, das wird sich schon, während ich euch das darstelle, zeigen, aber nochmal ganz am Ende. Ich komme mal mit einer Frage, bevor ich das sage. Ist euch auch das auch schon so gegangen, wenn ihr die Bibel lest und denkt, teilweise ist Gott im Alten Testament ganz anders als im Neuen? Diese nette Geschichte in Anführungsstrichen von der Joshua fought the Battle of Jericho, gibt es auch so ein schönes Lied. Ne? Josua, der die Schlacht von Jericho gewonnen hat, und in Kinderbibeln ist das ganz toll, da rennen sie mit der Bundeslade 7-mal um die Stadt rum und dann stürzen irgendwann die Mauern ein und dann endet die Kindergeschichte. Wenn du dann als ich das erste Mal in der Bibel weitergelesen habe, wie es denn weitergeht mit dieser Geschichte, da wurde mir auf einmal ganz anders. Und ich dachte, boah, ja, hat Gott wirklich gesagt, dass alle mit Mann und Maus außer Rahab darf keiner überleben. Wahnsinn. Und es gibt auch noch so andere Geschichten, wo du dich fragst, ist denn das derselbe Gott, der des Alten und des Neuen Testaments? Warum ist an vielen Stellen im Alten Gott so anders als im Neuen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wo Menschen sind, kommt es immer wieder zu Konflikten. Und auch in der Gemeinde kommt es zu Konflikten. Und das könnte auch eine Hilfe sein, manches etwas besser zu verstehen. Und das Dritte ist, dass ich natürlich mir wünsche, dass wir nicht nur was verstehen von dem, was ich euch heute mitteilen möchte, sondern dass wir daraus was machen. Die erste Stufe, sagt Timothy, ist die Stufe von Belohnung und Bestrafung. Wenn ich was Richtiges mache, dann wird es belohnt. Wenn ich was Falsches tue, dann wird es bestraft. Damit das funktioniert, braucht man irgendeine große Macht, die dafür sorgt, also entweder, wenn es jetzt Menschen sind, einen machtvollen Herrscher, der dafür sorgt, dass es entsprechend durchgesetzt wird. Und auf dieser Stufe ist es auch so, dass wenn diese Machtinstitution, der Herrscher oder wer auch immer, nicht bestraft, wenn was Falsches geschieht, dann ist er ein Waschlappen. Das muss er einfach tun, das erwarten auch alle von einem Herrscher, wenn das also in einem System ist, einem menschlichen System, dass der Herrscher bestraft. Und in diesem System ist es so, ein Gott, der barmherzig ist, ist ein schwacher Gott. Das ist kein richtiger Gott, das ist ein Weicheigott, den kann man nicht ernst nehmen. Gott muss eingreifen und richtig reinschlagen, wenn was Falsches geschieht. Hier sind wir in Israel, als es in Ägypten war, kurz vor der Rausführung aus dem Land in Ägypten. Gott demonstriert hier seine Macht gegen den Ägyptern und zeigt, er ist der einzig wahre Gott mit den 10 Plagen und demonstriert zweierlei, nämlich, dass er mächtiger ist als die Ägypter und er demonstriert auch, dass er mächtiger ist als die ägyptischen Götter. Die Zauberer können gerade noch bei den ersten 2 Plagen was Ähnliches machen und dann hört es auf. Und danach sind sie vollkommen machtlos. Und so der Höhepunkt der Machtdemonstration Gottes gegen die Ägypter und gegen die ägyptischen Götter ist dann, als das Volk Israel durch das Schilfmeer durchzieht und am Ende die Ägypter ja auch versuchen, hinterherzukommen, die Wellen klatschen wieder zusammen und das war's. Da hat Gott richtig mächtig seine Macht erwiesen. Gott hat Rache geübt. Das war die Sprache, die die Menschen damals verstanden haben. Diese erste Stufe des Glaubens hat allerdings ein Problem. Das ist eigentlich nicht das, was Gott sich für uns vorstellt, weil du brauchst kein Gehirn dafür. Du kannst eine Qualle sein. Quallen haben kein Gehirn. Zu 99% aus Wasser, aber 0 Gehirn. Das ist so die Stufe letztendlich, auf der auch einfachste Tiere, Pflanzen, selbst Bakterien sind. Selbst ein Bakterium lebt nach dem Prinzip Belohnung und Bestrafung. Das bewegt sich in die Richtung oder sucht Klimazonen auf, wo es wachsen kann und sich weiterentwickelt und meidet Bereiche, wo es nicht gut für es ist. Und selbst eine Pflanze sucht in Anführungsstrichen den besten Raum. Wir haben bei uns auf der Fensterbank so ein paar Orchideen stehen. Bitte schenkt mir keine Orchideen. Ich kriege immer wieder mal Orchideen geschenkt. Macht das bitte nicht. Ich bin nicht so ein Freund von denen. Die sehen schön aus, wenn sie blühen, aber ich bin nicht so der den goldenen Daumen hat, weil ich muss mich immer bei uns um die Pflanzen, die Zimmerpflanzen kümmern. Und die Pflanzen überleben nur, die das abkönnen, mal trocken zu sein und dann wieder ganz feucht und beides aushalten zu können. Alles andere überlebt bei mir nicht. Und wobei ich jetzt angefangen habe, mal ein bisschen Dünger reinzumachen, jetzt blühen sie ein bisschen länger. Aber du musst, wenn die anfängt zu wachsen, diese Orchidee, du musst den Topf ständig drehen. Weil die will immer in die Fensterscheibe und raus dadurch, weil sie genau weiß, das Licht ist draußen, ja, kriegt sie mit selbst. Also diese erste Stufe ist so die primitivste Stufe des Lebens, was selbst Pflanzen, Bakterien und einfache Tiere beherrschen. Das ist eigentlich nicht das, was Gott sich von uns wünscht. Die zweite Stufe ist die Stufe des Verhandelns. Wenn wir so auf menschlicher Ebene sind, kleine Kinder zum Beispiel bei der ersten Stufe wissen ganz, ganz schnell, die fangen sehr, sehr früh an zu lächeln, weil sie wissen, dass sie dann positives Feedback von den Eltern bekommen. Ja, und die wissen, wenn sie irgendwie, also sie kriegen auch schon mit, wenn sie was machen, was nicht so gefällt den Eltern, dass die Eltern dann nicht so gut drauf sind. Die zweite Stufe kommt dann ziemlich schnell. Ne? Also fangen die Kinder selber an, ich putze meine Zähne, wenn ich dann eine gute Nachtgeschichte kriege oder eine zweite noch. Ne? Oder umgekehrt, die Eltern kommen dann auch schnell da drauf und sagen, ja, ja, wenn du eine gute Nachtgeschichte haben willst, dann musst du deine Zähne putzen. Aber das ist so die Stufe des Verhandelns. Hier sind wir zur Zeit Israels, wo Gott das Gesetz gibt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn du mir ein Auge ausschlägst, dann kriegst du auf gleicher Ebene zurück und umgekehrt. Übrigens, zwei Fußnoten zu diesem Gesetz. Das war revolutionär für die damalige Zeit, dieses Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil in der umgebenden Kultur war es, und wir lesen das sogar auch in der Bibel, ganz am Anfang, ne, Kain hat einen erschlagen und wenn mir jemand was antut, müssen dafür sieben erschlagen werden. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, war kurz nach Kain. Hä? Lamech, ja, der hat gleich gesagt, dann siebenmal. Ja. Damals, wenn dir jemand was angetan hat und es gab vor dem mosaischen Gesetz, dann war die Rache überdimensional. Das Erste, was also Gott gemacht hat, ist das zu beschränken. Er hat gesagt, es geht nicht an, ja, dass wenn dir was passiert ist, dass du über alle Maßen dann Vergeltung forderst. Das ist also für die umgebende Kultur ein revolutionäres Gesetz. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ihr werdet nirgendwo einen Bericht in der Bibel finden, wo das wortwörtlich ausgeführt worden ist, dieses Gesetz. Also, hast du mir ein Auge ausgestochen, dann ich bei dir auch. Ja? Hast du mir einen Zahn ausgeschlagen, dann habe ich ordentlich zugelangt. Mist, ich habe jetzt zwei bei dir ausgeschlagen, dann oder hast du hier dann. Ja? Also, so war das nicht, sondern es musste halt ein Ausgleich gezahlt werden im Wert dessen, was verloren gegangen ist. So ist dieses Gesetz auch, bis heute wird dieses Gesetz bei den Juden so ausgelegt. Rache auf dieser Ebene ist moralische Pflicht. Es muss Rache geübt werden, es muss Vergeltung geübt werden. So ein bisschen erleben wir das hier auch mit manchen Kulturen in unserem eigenen Land. Es gibt einige Kulturen, die hier eingewandert sind. Wenn da die Ehre verletzt ist, dann muss was gemacht werden. Auch auf dieser Stufe ist wenig Hirn erforderlich. Wir sind vielleicht auf den bisschen intelligenteren Tieren von Hunden, Affen und Delfinen, aber das ist noch nicht die Ebene, die Gott sich für uns wünscht, dass wir auf der mit ihm kommunizieren sollen. Die nächste Stufe, das ist so, würde ich mal sagen, die Teenager-Stufe, das ist die Stufe der sozialen Anpassung. Richtig oder falsch bestimmt in diesem Fall auf der dritten Ebene, was die Gruppe als richtig oder falsch ansieht. Und hier darf ich auf keinen Fall individuelle Rache üben, sondern die Gruppe entscheidet, ob und wenn ja, welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn die Regeln der Gruppe gebrochen werden. Und hier sind wir auf der Ebene Israel. Das Volk Israel ist eine Zeit lang schon im gelobten Land, hat sich genügend abgeplagt mit Richtern, das hat ihnen nicht so gefallen, mal lief das gut, mal weniger gut und dann sagen sie, wir wollen König. Gott lässt ihnen sagen, hey, ich bin euer König. Alle Völker haben einen König, wir wollen einen König. Weil alle das haben, wollen wir das auch. Leute, das wird Stress geben, weil König erfordert Rechte. Ihr müsst noch einen zweiten Zehnten abdrücken, vielleicht sogar noch mehr für den König. Der wird eure Söhne und Töchter nehmen, weil er sie in seinen Dienst stellt und die müssen im Militär kämpfen und alles. Nix, wir wollen einen König, es ist uns alles egal. Alle haben einen, wir wollen auch einen. Ich denke, es gibt viele Eltern, die das kennen. Ne? Alle in der Schule dürfen, nur ich nicht. Aber wenn du danach fragst, sind das auch nicht alle. Aber es ist immer so, alle anderen. Ja. Auch hier ist Denken, eigenständiges Denken nicht sehr gefordert, sondern man macht das, was die Gruppe macht. Und wir werden wissen aus der Tierwelt, das kann auch fatale Folgen haben. Wenn sich da ein, zwei Lemminge entschieden haben, dass sie sich über den Abgrund stürzen, rennen alle anderen mit hinterher. Und auch im Menschlichen haben wir das, auch sogar innerhalb unseres Eigenkontexts haben wir so eine ganz schreckliche Sache gehabt. Waco, falls dem irgendjemand was sagt, da hat sich halt ein Führer entschieden, dass er die ganze Gruppe mit ins Leben zieht und alle haben sich das Leben genommen. Ja. Sowas gibt es leider auch bei uns. Die vierte Stufe der Entwicklung, das ist die Stufe von Recht und Ordnung. Da gibt es Richter, da gibt es klare Regeln und Strafen. Und auf dieser Stufe bestimmen Autoritätspersonen, wo es lang geht. Und da ist noch ein Pastor, wer heutzutage, muss man sich fast entschuldigen, dass man Pastor ist. Ja. Das hat Vor- und Nachteile. Aber auch in manchen Kulturen auf dieser Erde reißen sich die Gemeindeglieder drum, Gemeindeleiter zu werden, weil als Gemeindeleiter hast du ein gewisses Ansehen. Irgendwie hat zufällig mal jemand eine Sicherheitsnadel in der Tasche, weil mich nervt das hier. Gibt es jemand, der irgendwas so Sicherheitsnadeltechnisches in der Tasche hat? Das wäre richtig genial. Ah, war es wirklich was, Volker? Sicher! Mal, jetzt bin ich wieder da. Dann fliegt mir nämlich das Mikro nicht dauernd hier so rum. Wir müssen irgendwie mal eine Erfindung machen, dass das besser klappt. Genau, auf dieser Ebene ist es so, dass Autoritätspersonen bestimmen. Lehrer, Eltern, der Pastor, der König, die Bundeskanzlerin vielleicht. Und da sind wir zur Zeit, als Jesus auf der Erde war. Und die Juden ihn angeklagt haben, du brichst das Gesetz, unser Gesetz nämlich. Und wir sind auch letztendlich erstmal im Groben in unserer Kultur. Weil wir haben so eine Kultur, wo es Gesetze, Regeln, Richter gibt, die dafür sorgen, dass Recht und Ordnung herrscht. Und auf dieser Ebene wird nicht viel Denken gebraucht, sondern ich handle, also verhalte mich entsprechend der Regeln. Und das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Wenn ich mich an die Regeln halte, dann werde ich nicht bestraft. Allerdings, wenn irgendwas nicht richtig geregelt ist, dann kann ich machen, was ich will. Wobei wir ja sogar vom Gesetzgeber einige Regeln haben, wie jetzt gerade aktuell, letzten 2-3 Wochen war das ja mit, kannst du mir noch helfen? Das ist ja gut. Ein bisschen geht noch, das ist gut. Danke. Ja, mit den Panama Papers. War ja groß in den Medien, dass die Reichen da steuerrechtliche Schlupflöcher ausgenutzt haben, um ihren Reichtum noch reicher und größer zu machen. Das ist auch noch nicht die Stufe. Wir müssen irgendwie noch was finden. Ich habe auch schon eine Idee, die ist mir aber eben erst eingefallen, was man machen könnte. Es gab nämlich hier mal so eine Klemme dafür, für das Ding. Die ist leider verschwunden, aber es gibt ja so kleine Klammerchen für Blumen und sowas. Also, und so eine kleine Klammer einfach dazu haben, mit hinten festzumachen, das wäre, glaube ich, ganz gut. Irgendwas, ja. Oder wir gehen dann nochmal hin, weil es gibt diese Mikros auch, die haben noch einen Bügel über das andere Ohr mit rüber und dann passiert es gar nicht mehr. Die fünfte Stufe, das ist die Liebe für andere Menschen. Hier, wer auf dieser Stufe lebt, der hat Werte, die unabhängig sind erstmal von jeder Art von Gesetz, positive Werte. Richtig bestimmt nicht die allgemeinen Regeln erstmal, sondern was für andere gut ist. Nicht was für mich gut ist, sondern was für andere gut ist. Hier sind wir bei Jesus, der sich eben über die Regeln hinwegsetzt und ausgerechnet am Sabbat Menschen heilt. Der sich mit Menschen abgibt, mit denen keiner was zu tun haben wollte, mit Zöllnern und Sündern. Ich habe immer mein Beispiel, weiß nicht, ob ich das hier schon mal angebracht habe, ich weiß auch nicht, wo hier in Hamm so ein Gebäude ist, aber in einem Bezirk, wo ich war, bin ich in meinem Haus vorbeigefahren, das hieß Rosa und war ganz rosa schön angeleuchtet, besonders jetzt um diese Jahreszeit. Stellt euch vor, mein Auto würde vor diesem Haus stehen. Was würdet ihr wohl denken? Jesus ist genau an diesen Orten und mit diesen Frauen zusammen gewesen. Ihr müsst euch überlegen, da kommt in einer Situation eine solche Frau an und wäscht ihre Füße, salbt die Füße mit Öl, mit ihren Tränen, trocknet sie mit seinen Haaren. Stellt euch das vor, da kommt eine eindeutige Frau an und fängt hier plötzlich an meinen Füßen rumzumachen. Ich glaube, ihr würdet auch alle ganz komisch gucken. Ja. Besonders Kirsten. Jesus bricht die Regeln der Gesellschaft, der Juden, aber er handelt nach dem Gesetz der Liebe. Es setzt sich über die allgemeinen Verhaltensregeln hinweg, weil das Gesetz der Liebe in diesem Rahmen größer war als die allgemeinen Regeln. Allgemeine Regeln haben gesagt, mit solchen Leuten gibst du dich nicht ab. Allgemeine Regeln haben gesagt, heilen am Sabbat ist absolut verboten. Und Jesus setzt sich darüber hinweg, weil das Gesetz der Liebe höher stand. Das ist die erste Stufe von den sieben, wo wir nicht mehr nur auf uns schauen und egoistisch sind, sondern auf den anderen schauen. Und was hier zählt, ist, was die moderne Zeit nennt, emotionale Intelligenz auch. Also das andere war überhaupt keine richtige, und hier fängt es an, dass man emotional auch intelligent sein muss. Was ist das Bedürfnis des anderen? Wie kann ich ihm helfen und darauf eingehen? Was braucht er oder sie? Hier zählen die richtigen Motive und nicht das richtige Wissen. Dann gibt es die sechste Stufe, und das ist Leben nach allgemeingültigen Prinzipien, so würde ich es mal sagen. Gott hat einfach gewisse Gesetzmäßigkeiten in seine Schöpfung hineingepackt. Und dann tut man die Dinge nicht, weil ich einfach das tun muss, weil Gesetze das vorschreiben, sondern weil ich erkannt habe, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Hier sind wir bei den Jüngern nach Pfingsten, die sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, weil es Gott zu gehorchen das Wichtigste und Sinnvollste ist überhaupt. Und hier braucht es, dass ich nachdenke, dass ich verstehe, dass ich Zusammenhänge erkenne. Also hier muss ich meinen Grips ganz ordentlich gebrauchen. Und hier muss ich nachdenken, auch über Ursache und Wirkung. Wenn ich das mache, was hat das für Auswirkungen auch? Und da komme ich zum Beispiel zur Erkenntnis, weiß nicht, was jetzt kommt. Jetzt ist ja Jamaika abgewehrt. Wer weiß, ob wir jetzt wieder eine GroKo oder eine Minderheitsregierung bekommen. Aber wenn Jamaika vielleicht gekommen wäre, vielleicht hätten die Grünen sich durchgesetzt und gesagt, Hasch wird jetzt auch allgemein legalisiert, so wie in Holland. Weil das ist ja irgendwas, was sie auch auf ihren Fahnen haben, die Grünen, Legalisierung von Hasch. Wenn du auf dieser sechsten Stufe bist, dann kannst du sagen, der Gesetzgeber kann noch 10-mal sagen, dass Hasch jetzt legal ist. Ich weiß, dass es nicht gut ist für mich, also nehme ich kein Hasch. Der Gesetzgeber sagt auch, Rauchen und Alkohol ist alles in Ordnung. Jeder weiß in diesem Land, dass es nicht in Ordnung ist, diese Sachen zu konsumieren, und trotzdem tun es alle. Und wenn du auf dieser Ebene bist und wirklich nachdenkst, sagst du, natürlich mache ich das nicht, auch wenn der Gesetzgeber das erlaubt. Ja, ich möchte lieber gesund sein, ich möchte mir nicht schaden, ich möchte meinen Kindern nicht schaden. Wenn ich da zu Hause rumquarze, kriegen die das auch alles mit, und viele andere Dinge auch. Die siebte Stufe, das ist die Stufe, die habe ich mal genannt, das ist wirklich Freund Gottes zu sein. Das passt auch gut zu dem, was wir heute gelesen haben in der ersten Stunde im Römerbrief im 8. Kapitel. Ich lese diesen Bibelvers einmal vor, weil ich ihn so genial finde. In Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Das ist die Stufe, auf der Gott sich wünscht, dass wir da irgendwann landen. Freunde zu sein, und alles, was ich mache, kriegt eine ganz neue Dimension, weil ich mache es nicht heraus, einfach weil ich irgendjemand folge blind. Ich mache es aus Liebe sowieso heraus. Ich mache es nicht nur, weil ich irgendwelche Prinzipien verstanden habe, die Gott hineingegeben hat in die Schöpfung und den Umgang miteinander, sondern weil ich ein Freund, ein Kind Gottes bin. Und das ändert alles, mit wem ich in Beziehung stehe, in Bezug auf mein Verhalten. Um das mal kurz zu erklären, am Beispiel des Zähneputzens, diese sieben Stufen, um das auch nochmal deutlich zu machen. Auf der ersten Stufe belohnen und bestrafen, ja, da putzt, also in Anführungsstrichen putzt das Kind, da putzen die Eltern dem Kind die Zähne. Und ich weiß noch ganz am Anfang, wir hatten erstmal so Gummizahnbürsten, um mal so ein bisschen auszuprobieren, und alle weiteren, ich weiß nicht, ob ihr das noch habt oder in Erinnerung habt, die anderen Zahnbürsten waren zwar im Einsatz, aber die Borsten waren alle platt, weil die mehr drauf rumgekaut haben. Ja, siehst du, das war nicht nur bei unseren Kindern, so stelle ich gerade fest, weil die mehr auf der Zahnbürste rumgekaut haben, als dass man putzen konnte, aber immerhin. Und auf dieser Stufe ist es so, da wissen die Kinder ziemlich schnell, wenn ich nicht mitmache, ist Mami oder Papi sauer. Ja, wenn ich mitmache, loben Mami und Papi, dass ich das darf. Und dann kommen wir wieder auf dieser zweiten Ebene an, die wir vorhin schon hatten. Ich putze aber nur meine Zähne, wenn. Oder wenn du deine Zähne nicht putzt, dann. Das ist die Ebene des Verhandelns. Und dann muss man irgendwie als Eltern sehr erfinderisch sein, sich was ausdenken und gucken, wie man das mit seinen Kindern hinkriegt, dass sie sich auf irgendeinen Deal einlassen. Dann kommt die Stufe, wo dann die Mitschüler sagen, du stinkst aus dem Mund wie Kuh aus. Und dann überlegt man sich zweimal, ob man nicht Zähne putzt. Man macht das vielleicht dann doch, weil man gerne zur Clique dazugehören möchte und nicht das Gefühl hat, die können mich nicht riechen im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre so die dritte Ebene der Gruppe. Die vierte Ebene könnte dann sein, dass die Gruppe auch egal ist, aber dass irgendwann die Eltern sagen, weißt du was, so geht's nicht. Ja, wenn du die Zähne nicht putzt, wird erstmal das Handy einkassiert, weil du spielst die ganze Zeit damit nur rum. Ja, und so lange, bis du nicht Zähne geputzt hast, ich will das Handy haben. Oh Mann. Und das ist dann die Regel, also kein Zähneputzen, Handy abgeben, da habe ich keinen Bock auf, also putze ich lieber Zähne, weil ich möchte mein Handy behalten. Wie lange hältst du es aus ohne Handy, Rebecca? Geht? Es gibt ja mal, ja, weil für manche Jugendliche ist das der absolute Albtraum, handylose Zeit, Grusel. Das wäre die Stufe von Recht und Regeln und Ähnlichem. Dann diese Stufe, dass du Dinge aus Liebe tust, dann putzt du die Zähne, weil du, wenn du die Zähne nicht putzt, dann musst du zu Volker. Und Volker sagt, das ist aber jetzt keine Kassenbehandlung mehr, da muss ich mehr, also wenn ich das ordentlich machen will, dann musst du noch dazu zahlen. Und dann sagst du, nee, das möchte ich aber nicht, dass meine Eltern dazu zahlen müssen, weil ich einfach meine Zähne nicht putze, also putze ich meine Zähne, damit ich, Volker soll ruhig Geld verdienen, aber nicht an der Zuzahlung. Genau. Auf der sechsten Ebene begreifst du, das geht nicht. Also ich kriege Löcher, und wenn im schlimmsten Fall müssen mir Zähne gezogen werden oder ich muss Kronen draufkriegen und alles, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Also begreifst selber, ich will meine Zähne pflegen und putzen, weil ich mir selber nicht schaden will. Das macht Sinn. Die siebte Ebene, die des Freundes oder der Freundin Gottes, da denke ich immer, boah, genial, Gott, wie du mich gemacht hast und wie wunderbar es mit dir ist. Und ich möchte gerne mit den Geschenken, die du mir gegeben hast, und mein Körper ist das größte Geschenk, sonst wäre ich gar nicht hier, ja, mit denen möchte ich wertschätzend umgehen. Ich möchte meinen Körper pfleglich behandeln. Und das nicht nur in Bezug auf Zähne, deswegen mache ich Sport und gucke, dass ich genug schlafe und Erholung habe und verschiedene Dinge, weil ich einfach nicht, aus zwei Gründen, ich möchte Gott mit meinem Körper auch ehren. Das Coole ist aber auch, wenn ich einen gesunden Körper habe, könnt ihr übrigens auch bei Schwester Weid nachlesen, dann bin ich natürlich viel freier in meiner Beziehung zu Gott. Weil wenn ich krank bin, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich auch keinen Kopf frei, mich auf Gott zu konzentrieren, für ihn zu arbeiten, was mit ihm zu machen, weil ich mit meiner Krankheit beschäftigt bin. Wenn ich meinen Körper gesund erhalte, dann erhalte ich einerseits ehre ich Gott, ich halte meine Beziehung zu ihm lebendig, aber ich bin auch ganz anders in der Lage, eben gerade eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben und auch anderen von diesem großartigen Gott weiter zu erzählen. Interessant ist, auf allen sieben Stufen werden Zähne geputzt, aber aus ganz unterschiedlichen Motiven. So Stufe 4 und darunter, das ist halt so, das braucht immer Regeln für alles. Und ich kann mich gut erinnern, in einer Gemeinde, da war eine der großen alten adventistischen Regeln, Frauen dürfen keinen Schmuck haben. Das galt allerdings nicht für Armbanduhren. Mann, was die teilweise für Klunker am Handgelenk hatten. Das stand nicht bei Schwester Weid, da gab es noch keine Armbanduhren. Ja. Oder wenn du dir den Parkplatz die Autos auf dem Parkplatz angeschaut hast in dieser Gemeinde, hast du gedacht, boah, Wahnsinn, ja? Keine Klunker um Hals und keine Ohrringe rein, aber so fette Limousinen da draußen rumstehen, weil es gab keine Regel. Schwester Weid hatte noch keine Regel für Autos. Ja. Also wird das dann halt entsprechend missachtet. Und Stufe 5 und darüber, da tust du Dinge, so, also sagen wir mal so, es gibt einen Bibeltext, der das zusammenfasst, was für Stufe 5 und darüber gilt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das reicht alles aus. Es gibt ein Verkehrsschild in Deutschland, was diesen Unterschied zwischen diesen beiden, den ersten 5 Stufen und den ersten 4 und den 5 bis 7 wunderbar zusammenfasst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Es gibt manche Fußgängerzonen, wenn du in die reingehst, steht Folgendes. Vernünftige fahren hier kein Rad. Für alle anderen ist es verboten. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung dieser unterschiedlichen Stufen. Vernünftige fahren hier kein Rad. Habe ich, wenn ich an meinen Nächsten denke und in der Fußgängerzone und ich eierte mit meinem Rad rum, das gefährdet und das behindert. Das weiß ich, also mache ich das nicht. Wenn ich aber für alles eine Regel brauche, dann sagt dieses Schild, dann darf ich nicht. Ja? Also ich finde das eine sehr schöne Zusammenfassung dieses Unterschieds zwischen den beiden Regeln. Stufe 4 und darunter ist so, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und was ich ganz fatal finde daran, das funktioniert nur mit Angst. Es ist immer Angst erforderlich, immer eine höhere Macht, die Druck und Angst ausübt, die Katze quasi, um in diesem Bild zu bleiben, damit ich mich an die Regeln halte. Gott möchte aber nicht, dass wir ihm aufgrund von Angst nachfolgen. Und manch ein Jugendlicher mag vielleicht die Gemeinde verlassen haben, weil er den Glauben auf Stufe 4 und darunter vermittelt bekommen hat. Keinen reifen, liebevollen, begriffsmäßigen Freundesgott, sondern einen, du musst die Regeln halten. Und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann. Ich komme, schließe so langsam den Kreis. Das Spannende finde ich eben, Gott begegnet uns aber auf allen diesen Stufen. Wir haben das so ein bisschen aus der Bibel auch uns schon angeschaut, dass Gott nicht sagt, du musst jetzt von jetzt auf gleich irgendwas anderes werden, sondern er holt uns jeweils dort ab, wo wir sind. Und das erklärt für mich mehr und mehr, warum Gott im Alten Testament so anders erscheint als im Neuen. Weil einfach die Leute es damals nicht anders begriffen hätten. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Einer meiner Studienkollegen ist für eine Zeit nach dem Studium nach Tansania gegangen, um dort an einer unserer Schulen zu unterrichten. Das Erste, was komisch war, als jemand, der aus Europa kommt, mussten dieses Ehepaar, das junge Ehepaar, es war sind als junges Ehepaar hin, sich eine Haushälterin nehmen. Also vielleicht jemand als Putzhilfe könnte ich mir noch vorstellen, aber eine Haushälterin, das heißt, die putzt, die sauber macht, die Wäsche macht, die kocht und so, das wurde einfach erwartet, wenn du aus dem reichen Westen kommst, auch wenn du nicht reich bist, aber für einen Afrikaner ist jeder aus dem Westen reich, aus Europa, dann musst du dir eine Putzhilfe halten. Okay, haben sie das gemacht und hat jeden Tag da so eine Frau rumwuseln gehabt, die alles gemacht hat. Dann hat die auch für die Mittagessen gekocht und dann, ich weiß nicht, wer von euch so eine Putzhilfe hat, jemand, der ihm zur Hand geht zu Hause oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr macht. Und dann haben sie einfach gesagt, weißt du was, setz dich doch mit uns an den Tisch und iss mit uns. Das war der größte Fehler, den sie machen konnten. Wenn ich bei jemandem angestellt bin in Tansania, zumindest damals war es so, und derjenige lädt mich zum Essen an den Tisch ein, bin ich automatisch gleichgestellt. Und in diesem Augenblick hat sie keinen Handschlag mehr gemacht, obwohl sie bezahlt wurde. Ja. Weil das gibt's nicht. Angestellte essen nicht mit ihren Auftraggebern, um es mal in unserer Sprache zu formulieren, an einem Tisch. Das macht man nicht. Und sie hatten keine andere Wahl, als sie eben wieder zu sagen, dann isst du eben nach uns. Ja, weil es nicht ging. Es war einfach kulturell in dieser Kultur nicht machbar. Ich kann mich erinnern, Baldur Pfeiffer, wer den noch kennt, der war Rektor in Friedensau, einer der ersten oder der erste nach der Wende, der war in Pakistan, hat er dort eine Zeit lang gearbeitet und er musste, das wurde von ihm erwartet, einen Teil seines Geldes wieder für Bedürftige spenden. Und er hat danach ein System eingerichtet, weil er das nicht wusste, wie er das machen sollte. Aber es gibt einfach manche Regeln, die uns einfach unsinnig erscheinen oder wo wir sagen, das passt doch gar nicht, warum soll die nicht mit mir an einem Tisch sitzen und essen? Aber das verstehen die nicht, weil sie in der Kultur anders groß geworden sind. Und Gott holt uns immer dort ab, in der Kultur, in der wir sind, auf der Stufe, auf der wir gerade sind und führt uns von da aus weiter. Und das war so für mich zumindest das erste Mal, dass ich so ein bisschen verstanden habe, warum ist Gott so anders? Weil die Menschen anders waren und er eine andere Sprache zu ihnen sprechen musste im Alten Testament. Und auch heute ist es so, dass es unterschiedliche Kulturen gibt und Gott unterschiedlich zu uns sprechen kann und muss. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum wir unterschiedliche Konflikte in der Gemeinde haben, weil wir auch uns auf unterschiedlichen Stufen mit Gott bewegen. Wer auf Stufe 4 und darunter ist, braucht ganz viel Sicherheit in Regeln. Und ich kann mich gut erinnern, da hatte ich eine Jugendliche oder eine junge Erwachsene, war schon 18, 19, da habe ich Bibelunterricht gegeben. Und es ging um Daniel 8, 14. Wer weiß, was in Daniel 8, 14 steht? Ja. Gute Adventisten. Ja, schnell aufschlagen, ja. 2300 Abende und Morgen und das Heiligtum wird gerechtfertigt. Das ist Daniel 8, 14. Da steht übrigens nicht Heiligtum im Hebräischen, da steht Heiliges wird gerechtfertigt. Keine einzige deutsche Übersetzung, die ich kenne, übersetzt es richtig. Im Hebräischen steht nicht Heiligtum. Und es ist so, es gibt diese traditionelle Auslegung, die ihr kennt. Es wird aber mittlerweile auch in unserer Literatur auch andere Dinge darüber gesprochen, wie dieser Text ausgelegt wird. Und es gab gerade zu diesem Zeitpunkt auch im Adventverlag ein Buch, was zu Daniel Offenbarung erschienen ist, ein zweibändiges, was eine etwas andere Auslegung als die traditionelle vertrat. Und so habe ich gedacht, ich möchte gerne jemanden zu einem reifen Glauben erziehen und habe einfach, wir haben uns, weil sie hat mich gefragt, können wir nicht Daniel machen, also haben wir Daniel gemacht. Und dann habe ich ihr es gab zu dem Zeitpunkt meines Wissens drei etwas unterschiedliche Positionen und habe ihr die dargestellt und habe gesagt, das sind die verschiedenen biblischen Argumente, die Vertreter dieser verschiedenen Argumentationen anführen. Und ich möchte einfach erstmal, dass du weißt, dass es unterschiedliche Argumentationen gibt, weil es ist ja auch im Adventverlag erschienen, nicht, dass du plötzlich aus allen Wolken fällst. Und dass du einfach auch selber, das wünsche ich mir von jedem reifen Christen, dass er in der Lage ist, selber auch eine Meinung zu bilden. Das hätte ich nicht tun dürfen. Die Eltern, sie lebte noch zu Hause bei den Eltern, die Eltern kamen zu mir und sagen, das war das letzte Mal, dass du mit unserer Tochter gesprochen hast, über Glaubensdinge. Sie hatten sich selber, unabhängig von mir, diese Bücher gekauft. Ich hatte ja auch nicht gesagt, dass sie kaufen sollen, drückt mir die Hand und sagt, willst du die nicht wieder haben? Habe ich gesagt, ich habe die selber, ich brauche die nicht haben. Ja. Weil der Vater sagte, wenn das, was wir bisher geglaubt haben, nicht stimmt, ist unser ganzer Glaube nichts. Dann wäre die Sicherheit, die er für sich brauchte, mit einem Schlag weg. Umgekehrt ist es, wenn jemand auf Stufe 5 bis 7 ist und dann predigt jemand und wenn ihr das nicht tut, dann und wenn ihr das nicht tut, dann, also so eine ganz gesetzliche Predigt hält, sagt er, hallo, du hast mich hier gerade völlig verloren, ich erlebe Gott ganz anders. So können einfach Konflikte entstehen in der Gemeinde, weil wir auf unterschiedlichen Ebenen auch wandeln mit Gott. Und jetzt kommen wir bei meiner letzten Frage an, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte, aber die ist sehr, sehr wichtig. Was sollen wir jetzt machen? Das eine ist das jetzt zu wissen. Es gibt verschiedene Entwicklungsstufen, das ist auch normal, dass es verschiedene Entwicklungsstufen ist, aber wie gehe ich damit jetzt um? Und dazu möchte ich kurz einen Text aufschlagen in Hebräer 5. Hebräer 5 und ich lese in Hebräer 5 ab Vers 11. Hebräer 5 und ich werde gleich ab Vers 11 lesen. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat einiges zu sagen, weil es nicht so läuft bei den Empfängern. Und setzt dann fort in Vers 11, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie des Bösen. Ich würde das mal mit meinen Worten zusammenfassen. Was du immer in dir drin haben solltest in deiner Beziehung mit Gott, ist die Einstellung, ich will wachsen. Gott möchte, dass wir wachsen und dass wir uns weiterentwickeln mit ihm. Und wie wachse ich? Das Erste ist einfach, dass du offen bist, überhaupt lernen zu wollen. Es gibt viele, die haben einfach aufgehört, in allen möglichen Dingen zu lernen. Dabei lernen wir sowieso ständig, weil sich alles Mögliche verändert und wir uns immer umstellen müssen auf, nichts ist so sicher wie die Veränderung. Es verändert sich alles Mögliche. Ewart, hast du ein Smartphone?
Nein.
Nicht? Ich dachte, du hättest eins. Hattest du nicht mal eins? Ah, aber die Dame da, die weiß ich ganz genau, die hat ein Smartphone und die hatte auch lange keins. Ich bin einer der wenigen, die keins hat. Ewart und ich nehmen mal einen Club auf. weil sich einfach verändert hat und plötzlich hat man so ein Telefon. Man muss lernen, das zu bedienen. Und Gott möchte auch, dass wir im Glauben weiter lernen und uns weiterwickeln in der Beziehung mit ihm. Und für mich gehört noch eins dazu, das ist nicht nur lernen wollen, sondern offen sein, mich korrigieren zu lassen von Gott. Und damit hängt wieder ein weiteres zusammen. Wenn du glaubst, dass du alle Antworten in Bezug auf Gott und auf die Bibel schon kennst, dann hast du das sicherste Indiz, dass du in deiner Beziehung zu Gott stehen geblieben bist. Wo ist die Tamuda? Oh, Panik, Armin spricht mich an. Wenn wir zusammenkommen, um in der Bibel zu lesen, dann habe ich immer, wenn wir so einen Bibeltext gelesen haben, zwei Fragen. Was ist mir neu und was verstehe ich nicht? Und die trauen sich schon gar nicht mehr zu sagen, dass sie alles verstanden haben. Weil sie sagen, ich glaube, dass ich alles verstehe. Sie sind schon sehr vorsichtig geworden, wenn ich diese Frage stelle, oder? Weil sie mit Sicherheit wissen, dass ich immer Fragen habe, die ich auch selber nicht verstehe, auf die sie vielleicht gar nicht gekommen wären. Ja. Um zu wachsen, ist es wichtig, dass du dir bewusst machst, es gibt immer noch was zuzulernen und ich habe nicht auf alle Fragen eine Antwort, sondern im Gegenteil, Fragen stellen, neue Fragen bringen dich dazu, weiterzuwachsen. Und als Letztes, und das passt sehr gut zu dem, was wir heute in der ersten Stunde haben, sei offen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist an dir wirken kann. Höre auf die Stimme Gottes und sei gehorsam und tu, was Gott dir sagt. Wir alle bewegen uns auf unterschiedlichen Stufen mit Gott. Das ist normal. Und bitte lass uns miteinander nachsichtig sein, wenn jemand anders tickt als ich. Aber lass uns auch nicht stehen bleiben, sondern lass uns wachsen wollen. Weil das eigentliche Ziel, was Gott sich uns wünscht, ist nicht, dass wir auf der Stufe einer Bakterie bleiben, sondern dass wir auch nicht Sklaven sind, sondern dass wir als seine Freunde leben, wirken und in das Reich der Ewigkeit eingehen. Amen.